So, ich möchte euch ganz am Anfang von dem Thema heute eine Geschichte vorlesen. Das ist eine wahre Geschichte, die kommt aus einer Zeitschrift, die ich beim Lesen auf der Toilette entdeckt habe. Also da lag die Zeitschrift halt rum. Und die Geschichte handelt von einer Familie, die am Heiligabend irgendwie die Eltern oder die Schwiegereltern besucht. Und sie fahren in Amerika mehrere Stunden auf der Autobahn. Und dann kommen sie an so ein Lokal, wo sie was essen müssen, so eine Schnellimbissbude. Und gehen rein und ich starb einfach. Das Restaurant war beinahe leer. Wir waren hier die einzige Familie. Aus unseren beiden waren keine Kinder da. Die anderen Gäste aßen hastig und erhielten sich leise. Vielleicht empfanden sie, dass wir alle an diesem besonderen Tag eigentlich nicht hierher gehörten, an diesem Tag, an dem sogar Menschen, die nicht glauben, eine Pause einlegen, um über Frieden und Nächstenliebe nachzudenken. Meine Gedanken wurden unterbrochen, als ich Erik fröhlich krähen hörte. Also Erik ist der einjährige Sohn von der Familie, der sitzt oben im Kinderstuhl drin. Na du! Er dachte wohl, die beiden Worte seien nur ein einziges. Na du! Er schlug mit seinen dicken Babyhändchen klatsch, klatsch auf das Metalltischchen seines hohen Kinderstühlchens. In seinem Gesichtchen spiegelte sich Erstaunen, seine Augen waren weit geöffnet. Er grinste und entblößte dabei seinen zahnlosen Kiefer. Er kicherte und pustete, und dann sah ich die Ursache seiner Heiterkeit, und meine Augen wollten es gar nicht gleich erfassen. Ein zerknitterter Fetzen von einem Mantel, offenbar von irgendjemand vor endlosen Jahren gekauft, schmutzig, fleckig und abgeschabt. Ausgebeulte Hosen, die auf Halbmast einem dürren Körper herumflatterten. Zehen, die aus Schuhresten herausragten. Ein Hemd, dem der Kragen fehlte. Und dann ein unvergleichliches Gesicht. Der Mund, so zahnlos wie der Eriks. Das Haar schmutzig, struppelig und wirr. Bartstoppeln im Gesicht. Und eine Nase, die so zerklüftet war, dass sie wie eine Karte von New York aussah. Ich saß zu weit von ihm weg, um ihn riechen zu können. Aber ich wusste, dass er roch. Seine Hände fuchtelten in der Luft wie Fahnen, die an den entblößten Handgelenken aufgehängt waren. Na du Kleiner, ich sehe dich ja schon, Kumpel. Mein Mann und ich tauschten einen Blick aus, der eine Mischung war zwischen Was sollen wir bloß tun? Und armer Teufel. Erik lachte weit und antwortete, Du, na du. Jeder Ruf fand ein Echo. Ich bemerkte, wie die Kellnerin ihre Augenbrauen hochzogen und ein paar Leute, die in der Nähe saßen, räusperten sich vernehmlich. Der Landstreicher erregte Ärgernis mit meinem Baby. Ich schob Erik ein Plätzchen zu, er zermalmte es auf seinem Tischchen. Warum ich seufzte ich im Stillen. Unser Essen kam und die Misstöne und Unterhaltung gingen weiter. Der alte Penner rief über den ganzen Raum hinweg. Willst du Apfelkuchen? Magst du Wackelpeter? Mensch, er mag Wackelpeter! Niemand konnte das noch für erheitert halten. Der Kerl war ein Alkoholiker. Und ein Ärgernis. Ich war wütend. Dennis, mein Mann, fühlte sich blamiert. Sogar unser Sechsjähriger sagte, warum redet denn der Mann so laut? Wir aßen schweigend alle außer Erik, der sein ganzes Repertoire abspulte, bloß um den Beifall eines Bruders von der Straße zu finden. Schließlich reichte es mir. Ich drehte den Kinderstuhl herum, Erik brüllte und wand sich, um seinen alten Freund sehen zu können. Jetzt war ich wirklich böse. Dennis ging zur Kasse, um zu bezahlen, und sagte zu mir, nimm Erik, wir treffen uns auf dem Parkplatz. Ich zog Erik aus dem hohen Kinderstühlchen wieder heraus und nahm den Ausgang ins Visier. Der alte Mann saß breitbeinig und abwartend auf einem Stuhl, direkt zwischen mir und der Tür. Lieber Gott, lass mich bloß hier herauskommen, ehe er mit mir oder Erik zu reden anfängt. Bete dich hastig. Ich eilte auf die Tür zu. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir hören das Ende nachher, ja? Die Situation kommt mir vielleicht ein Stück weit bekannt vor. Wir kennen alle so Situationen, wo wir am liebsten ausweichen würden. Also ich staune über so Menschen wie, was man gerade gesehen hat im Theaterstück, wo mit so einem Außenseiter sich zum Essen trifft, trotz der Widrigkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, inwieweit ihr mit Außenseitern Kontakt habt. Das Thema heute, Außenseiter, dreht sich ja genau um die Leute, die eigentlich so ein bisschen am Rand unserer Gesellschaft stehen. Und ich möchte gleich zum Start aus Matthäus 25 was vorlesen. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, er war jetzt ja einmal auf der Erde und er wird wiederkommen, sagt die Bibel. Und wir erwarten, dass er diesmal sichtbar als König, als Schöpfer des Universums für alles sichtbar kommen wird. Und dann heißt es, dann werden alle Nationen vor ihm aufgestellt werden und wird die Nationen, die Menschen, die zu der Zeit, wenn er lebt, kommen, wird er richten. Und dann stehen ein paar beunruhigende Zeilen da und ich zitiere jetzt einfach ein paar Verse, ihr seht es an der Folie oben. Mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr besuchtet mich. Und ein paar Verse weiter heißt, dann sagt er zu denen, die gerecht gesprochen werden von Jesus, dann sagt er, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann spricht er zu der anderen Gruppe, die nicht das getan haben, was wir im ersten Abschnitt gerade gehört haben. Sondern zu denen sagt ihr, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und es scheint offensichtlich so zu sein, dass das Verhalten, was wir an den Tag legen, den geringsten unserer Brüder, unserer Mitmenschen, unserer Nächsten, der scheint Jesus in irgendeiner Form wichtig zu sein. Und er identifiziert sich in irgendeiner Weise mit diesen Leuten, die so unbeliebt sind. Ja? Und das ist ein gewisser Spannungsbogen, das, was wir selber im eigenen Leben erleben, wie wir mit Außenseitern umgehen, wie wir uns da anstellen und das, wie Jesus sich das eigentlich vorstellt. Und in diesem Spannungsfeld möchte ich heute so ein bisschen mit euch drüber reden. Also ich will reden und ihr sollt zuhören. Ja? Okay, ganz grob, ich möchte 4 Punkte abhandeln. Das einmal, ich will mal die Außenseiter kurz definieren, dann so ein bisschen erzählen, wie wir uns mit Außenseitern verhalten, dann wie Jesus sich mit Außenseitern verhält und zum Schluss, was wir vielleicht daraus lernen können, wie Jesus damit umgeht. Definition. Ein Außenseiter ist eine Person, die sich durch ihr Verhalten oder ihr Äußeres vom Rest der Bevölkerung unterscheidet. Das ist eine Definition, die ich mir so gegeben habe, als ich mir überlegt habe, was ist ein Außenseiter? Also er ist irgendwie anders. Wie hier am Telefon, der junge Mann, ja, der ist anders gewesen. Und so kenne ich auch Leute, die anders sind. Und ihr kennt auch Leute, die einfach anders sind. Auf dem Weg zum Gottesdienst ist einer von diesen Brüdern auch über die Brücke gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ja genau, über solche Leute soll es heute im Gottesdienst gehen. Ich möchte euch Episoden aus meinem Leben erzählen. Die eine hat in Litauen stattgefunden, 1997 war das. Da haben wir so einen Hilfseinsatz gemacht und haben in einem Waisenhaus gewohnt und haben in diesem Waisenhaus so eine kleine Zahnklinik aufgebaut gehabt und haben Waisenkinder behandelt, wir haben behinderte Kinder behandelt, also mit Down-Syndrom, Mongolismus und gehörlose Kinder behandelt. Und das war eine unheimlich tolle Zeit, wie wir dann in diesem Waisenhaus da gelebt und die Kinder behandelt haben. Also Außenseiter im Grunde genommen. Kinder am Rande der Gesellschaft, keine Eltern, behindert, verachtet. Und es hat uns unheimlich viel gegeben und waren froh, dort zu sein. Und dann eines Abends, wir waren in der Stadt und sind dann heimgekommen und dann, wir waren zu dritt und dann kam ein Mann auf uns zu, fast 2 Meter groß, relativ groß, also eine Nase, feuerrot, offensichtlich total betrunken, weil er die ganze Breite des Weges so ausgefüllt hat, ja, und hat so das Gespräch mit uns gesucht. Und jetzt konnte der nur Litauisch halt und wir konnten es nicht. Und dann hat er uns angeredet und die beiden, die mit mir unterwegs waren, die sind gleich weitergelaufen, weil das war echt also eine peinliche Situation. Und er spricht so und ich bin da gestanden, wäre am liebsten irgendwie auch weg gewesen, aber der hat ja mich angesprochen. Und dann kann ich nicht einfach weggehen, geht ja nicht. Und hat also versucht, mir irgendwas klarzumachen und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich aufs Englisch probiert, auf Deutsch probiert und nichts hat er verstanden. Und dann habe ich gedacht, ist ja logisch, was denn, wenn wir Geld haben. Wenn wir Geld haben, dass er irgendwas kaufen kann. Und habe dann aber gefragt und habe dann gefragt, ob er Geld möchte, Money oder irgendwie so, nur damit die Situation endlich zu Ende ist. Ja? Und er sagt, ja, Geld, dann hätte ich ihm so etwas gegeben. Und er wollte aber irgendwie gar kein Geld haben. Wollte er nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, soll ich das mitnehmen? Was ist meine Aufgabe? Wie soll ich damit umgehen? Und die anderen im Hintergrund so, jetzt kommen schon. Und ich habe gesagt, Und dann habe ich gedacht, naja, der will bestimmt Geld, auch wenn er es jetzt nicht sagt. Und dann habe ich ihm irgendwie Geld in die Hand gedrückt und dann hat er es so, wollte er nicht. Und dann hat er es dann doch irgendwie genommen. Aber das war nicht sein Anliegen, der wollte was anderes. Und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich einfach, das ist zu blöd. Und dann immer rumgeguckt, was die Leute so denken, die da rumlaufen. Ja. Und dann bin ich weitergelaufen und dann hat er so umgedreht und sein Unfall und sein Betrunkensein ist er einfach umgefallen, auf den Boden geknallt. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist alles blöd. Und dann bin ich weitergelaufen. Wir waren in unserer Waisenhausklinik und dachte, ja, hier machen wir gute Sachen. Und irgendwie so richtig elend gefühlt. So richtig. Eine andere Situation, die ich erlebt habe, das war in Indonesien. Da waren wir unterwegs mit einem Reiseführer von Indonesien. Da heißt drin, wenn jemand bettelt, dann gebt ihm kein Geld. Weil das Geld wird meistens umgesetzt, um Alkohol zu kaufen oder sonst irgendwas. also kein Geld geben. Dann waren wir schon lange unterwegs und haben wir, wenn jemand gebettelt hat, immer so recht rigoros dann so die Leute so verwiesen, dann von oben herab, nee, also hier betteln ist nicht unser Ding so, und vielleicht mal eine Portion Reis gekauft, aber das von uns so gewiesen, haben uns aber ganz gut gefühlt. Und eines Tages sitzen wir mit so einem anderen Rucksackreisenden da und dann kommt wieder so eine alte Dame, offensichtlich auch ein Alkoholproblem, an unseren Tisch da auf der Straße und bettelt, will Geld haben. Und wie wieder unsere Haltung so eingenommen, nee, die Reiseführer haben gesagt, nichts geben, ist schlecht. Also wird ja immer mehr, kannst du nicht mit Ruhe reisen im Land, ja. Und er in seinen Geldbeutel rein, in die Taschen reingegriffen, Geldbeutel rausgeholt und sein ganzes Kleingeld, alles der Frau gegeben. Und wir haben noch gedacht, um Himmels Willen, was macht denn der? Entgegen dem, was wir tun sollen. Das ist eine Katastrophe, ja. Und die Frau war total glücklich und dankbar und haben wir darauf angesprochen, haben ihn gerügt, also wie er so ein ungeduldiges Verhalten an den Tag legen kann. Und er sagte dann, ja, ich hab doch so viel. Es tut mir überhaupt nicht weh, ich spüre es überhaupt nicht. Und die Frau ist glücklich. Dann sagt er, die kauft sich Alkohol. Und dann sagt er, wer bin ich zu urteilen, was sie kaufen soll? Und irgendwie hat es auch so ein Stachel in mir drin gelassen, dass ich gedacht, irgendwie bin ich mit meiner Position vielleicht nicht ganz korrekt. Und das dritte Erlebnis ist letzte Woche passiert, also diese Woche sogar. Da klingelt bei uns an der Tür. Ich bin gerade zur Tür reingekommen selber und da hatte noch einen Freund dabei. Es war Abendessenszeit, die Kinder haben gelernt, haben Papa begrüßt, der Freund war da, es war riesen Action bei uns. Und dann klingelt es an der Tür, ich gehe hin, guck dann so raus und dann steht, also sieht aus wie ein Penner. Und dann macht man natürlich auf und er kommt so rein und hält so einen knäufigen Zettel vor, irgendwie, wo dann so sein Bild drauf ist und ihr kennt es wahrscheinlich auch von zu Hause. Und er sagte, ja, er wäre vom Zirkus Othello und die Tiere haben nichts zu essen und er sammelt halt. Also ich weiß nicht, ob ihr den Zirkus Othello kennt, ich nicht. Spielt auch keine Rolle. Und wir haben gedacht gehabt, jetzt will der Kohle haben. Also jetzt, ich habe keine Zeit und wahrscheinlich ist gelogen. Und der Ausweis, der oder was er da hat, ist mit Sicherheit auch irgendwie gefälscht. Und wenn ich ihm das Geld gebe, der hat keine Büchse gehabt, so eine verplombte, ja. Sondern dann habe ich gedacht, nee, komm, Situation, lasse vorübergehen, in die Tasche gegriffen. Also Geldbeutel, 4 Euro drin gehabt, im Kleingeldfach, ja. Und die 4 Euro habe ich ihm gegeben, dass Ruhe ist, er war dann ganz happy und hat sie so genommen, in seine Hand genommen, in die Tasche gesteckt für die Tiere, ja. Und dann habe ich auch gedacht, das ist ein blödes Spiel. Also A, will ich nicht angelogen werden, B, habe ich überhaupt keine Lust gehabt, jetzt mich damit auseinanderzusetzen und mit ihm zu sprechen. Der hatte mit Sicherheit noch andere Probleme als die hungernden Tiere, sofern es die hungernden Tiere jetzt gegeben hat, ja. Und dann war er draußen, dann habe ich nur gedacht gehabt, das passt so richtig zum Thema heute, Außenseiter, ja. Und ich weiß nicht so richtig, wie es euch geht. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon erlebt, dass ihr an der Tür steht. Als Mann ist es nochmal was anderes, als wenn du als Mädchen Tür aufmachst und dann steht so ein Mann da vor der Tür. Aber uns beschleicht alle so ein komisches Gefühl. Die meisten von uns zumindest. Ich habe das mal so auf eine Folie zusammengefasst, wie wir uns da so verhalten. Wir gehen solchen Menschen aus dem Weg. Wir fühlen uns besser als sie und sind froh, anders zu sein. Und wir denken, sie sind oft selber schuldig. Und das hat die Frau in der Geschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe, wahrscheinlich auch gedacht. Also von diesem Bruder da in der Kneipe. So, und jetzt als Gegensatz möchte ich euch ein paar Geschichten von Jesus erzählen, wie Jesus mit so seltsamen Menschen umgegangen ist. Und seltsame Menschen sind jetzt ja nicht nur die Brüder auf der Straße. Das sind einfach Menschen am Rande der Gesellschaft. Früher waren das Leute, die aussätzig waren. Also die Krankheit hatten, die nicht geheilt werden konnte. Und das haben wir ihnen oft angesehen. Die durften dann auch nicht unter den normalen Leuten wohnen, sondern sind dann irgendwie abgeschoben worden. Und alle haben Bogen um die rum gemacht. Aussätzige. Und einer von diesen Aussätzigen, der ist auf der Straße und Jesus kommt vorbei. Und dann heißt, und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Für Jesus war das wahrscheinlich ein kleines, und so stellen wir uns auch vor, dass Jesus sich so verhält, aber für die damalige Zeit war das unglaublich. dass Jesus hingeht und einen Aussätzigen, also nicht nur sich mit ihm unterhält und spricht, ja, das war ein Unreiner, der Aussätzige. Der hat ja keinen Kontakt mit den Priestern, den Pharisäern, mit den normalen Leuten gehabt, ja, und berühren durfte man schon gar nicht. Und Jesus geht hin und berührt ihn, oder er rührt ihn an, er legt seine Hand drauf, völlig wurscht, ob Infektionsgefahr oder nicht, und heilt den Mann. Und das erscheint uns vielleicht noch relativ okay, weil Jesus kann ja heilen, ist ja okay, aber jetzt übertragen wir es auf die heutige Situation. Was sind denn heute die unheilbaren Kranken? Das sind vielleicht die AIDS-Kranken, wo wir keinen Kontakt haben wollen. Das geht dann so weit, dass wir, also bei uns in der Praxis, wir haben ja auch Patienten, die Hepatitis C haben, auch hochgradig ansteckend, noch viel ansteckender als AIDS, ja, und langfristig auch tödlich. Und wenn dann so ein Patient da war, dann sind meine Mitarbeiter irgendwie immer völlig aufgeregt und man merkt dann oft, wie die so sich so ein bisschen über den Menschen stellen. Obwohl Hepatitis C jetzt nicht nur bei irgendwelchen Drogengeschichten irgendwie übertragen wird. Ja, kann man im Krankenhaus kriegen. Vielleicht nicht in Deutschland, aber anderswo. Und das ist automatisch so eine Distanz. Wer sowas hat, der steht irgendwie eine Stufe unter, der steht am Rande. Mit denen, wo man nicht so irgendwie Kontakt hat, ist schwierig. Oder aus dem Glas trinken von jemand. Stell dir mal vor, du sitzt mit einem AIDS-Kranken am Tisch und der trinkt ausdrücklich aus deinem Glas. Einfach so, weil er halt durch den Glas unglücklich positioniert und jetzt nimmt er es und trinkt auch ein Stückchen. Würdest du dann auch was von dem Glas trinken? Also ich werfe nur Fragen auf so. Und die nächste Geschichte von Jesus, da haben wir jetzt keine Folie zu, das erzähle ich euch so, da ist ein Besessener, ein Geisteskranker. Den haben sie im Dorf, also aus dem Dorf rausgebracht, weil er rumgeschrien hat und alles zu schlagen hat, ja. Und dann haben sie ihn angebunden und Ketten, die Ketten hat er irgendwie auch immer zu schlagen und er war völlig unkalkulierbar, der Mann. Und der war fernab, draußen am Dorf hat er gelebt und Jesus läuft vorbei und der Mann kommt und Jesus geht hin und heilt den Mann. Der treibt Dämonen aus ihm aus, böse Geister und der Mann ist gesund. Also Jesus macht es gerade andersrum. Also wir schieben die Leute, die unbekannt sind, wir schieben sie heute immer noch ab. Die Geisteskranken, die Schwerbehinderten und die Alten und die Kinder, die nicht gewünscht sind, die schiebt man weg, also weil sie eine Last sind für uns. Was unbequem ist. Wir wollen lieber mit Menschen zu tun haben, die interessant sind, die sympathisch sind, von denen wir irgendwie profitieren können. Und Jesus geht irgendwie aber gerade zu denen hin, die nicht so sind. Zu den Außenseitern. Und dann ist Jesus eines Tages eingeladen bei einem Pharisäer. Ein Pharisäer ist ein vornehmer Mann, ein angesehener Mann und er speist bei ihm, ist zu Tisch geladen und er sitzt dann da und die unterhalten sich. Und ich stelle mir vor, die hatten früher keine Sicherheitsschlösser und die Türen waren irgendwie offen und jeder konnte rein und rauskommen. Und dann kommt wohl eine Frau rein, äußerlich offensichtlich, dass die Frau im horizontalen Gewerbe nachgeht, also eine Prostituierte, so wie sie ausgesehen hat, und legt sich da vor Jesus hin, hat so ein Fläschchen kostbares Öl, salbt seine Füße und weint aus Dankbarkeit irgendwie, weint an seinen Füßen und trocknet dann, nachdem seine Füße so nass werden von ihren Tränen, trocknet dann mit ihren Haaren die Füße von Jesus. Also stell dich das mal plastisch vor, ihr seid irgendwo, da kommt eine Prostituierte rein, jeder sieht es am Tisch, alle gucken euch an natürlich und die Prostituierte und die weint an euren Füßen rum und macht da irgendwie so, da fühlst du dich nicht richtig glücklich, nicht richtig wohl. Also ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und dann sitzt der Pharisäer, der eingeladen, dieser vornehme Kerl, der denkt sich, wenn Jesus wüsste, was das für eine Frau ist, dann würde das nicht so geschehen lassen. Niemals. Und Jesus weiß, was der Pharisäer denkt. Und dann stellt dem Pharisäer eine Frage und sagt, stell dir vor, da sind zwei Leute und der eine hat 1000 Euro Schulden und der andere hat 10 Euro Schulden. Und keiner kann sie zurückzahlen. Und der, dem sie schulden, der lässt sie den beiden. Was denkst du, wer von den beiden ihn mehr lieben wird, dafür, dass er Schulden erlassen hat? Was denkst du? Schwierige Frage. Der Pharisäer antwortet völlig richtig. Ich denke, dass der, dem 1000 Euro erlassen worden sind, dass der ihn mehr lieben wird und mehr dankbar sein wird. Und sagt Jesus, du hast richtig und weise geantwortet. Das hat er verstanden, der Pharisäer. Und damit möchte Jesus sagen, wenn jemand viel liebt und eine große Dankbarkeit hat, dann ist es in der Regel ein Mensch, dem viel Schulden erlassen worden sind. Und Jesus sagt in anderen Worten, hier liegt eine Frau zu meinen Füßen, die in ihrem Leben viel Schuld auf sich geladen hat. Und sie ist dankbar, dass sie in mir nicht für ihre Schuld angeklagt und verurteilt wird, sondern ihre Schuld ist ihr erlassen und vergeben. Und dann sagt Jesus zu dem Pharisäer, sie liebt viel und ihre Schuld ist ihr vergeben. Große Liebe, große Dankbarkeit hat viel mit Schuld und Vergebung zu tun. Jetzt möchte ich euch eine Zwischenfrage stellen. Wir haben jetzt so ein paar verschiedene Außenseiter gehört. Und jetzt möchte ich euch fragen, möchte dich fragen, was unterscheidet dich von einem Außenseiter? Jetzt denkt ihr vielleicht an den einen, den ihr in der Fußgängerzone gestern gesehen habt. Was unterscheidet dich? Rein äußerlich? Die Kleidung? Die Rasur? Die Position, wo er sitzt, euer Wohlstand, eure Schulbildung, eure Kindheit? Oder ist es nur ein Schicksalsschlag, der uns unterscheidet von so einem Menschen? Oder eine Krankheit? Oder vielleicht ein Unfall, wo die Frau einem weggestorben ist und der Mann nicht klarkommt? Fakt ist, wir wissen es nicht, was uns letztendlich trennt von so einem Außenseiter, was uns unterscheidet. Oder was unterscheidet uns von so einer Prostituierten? Der Beruf? Sie ist käuflich? Sind wir vielleicht käuflich, wenn wir unseren Beruf den einen vorziehen, weil er mehr bezahlt? Auf einer anderen Ebene? Der Pharisäer sagt zu der Prostituierten, sie ist eine Sünderin. Und Sünderin, das heißt, also das Wort, was dahinter steckt, das kommt von Ziel verfehlen, abweichen, nicht der Norm entsprechen. Und der Pharisäer hat natürlich völlig recht, das ist eine Sünderin, die lebt nicht so wie die Mehrzahl der Bevölkerung. Die geht dem Gewerbe nach, was nicht so ehrenhaft ist. Und sie weicht von der Norm der normalen Bevölkerung ab. Und wenn ich jetzt aber diesen Wortstamm, also dieses Abweichen auf uns übertrage, auf mich übertrage, dann weiche ich ja auch von dem Standard ab, den Jesus gesetzt hat. Und wir tendieren so ein bisschen dazu, ich spreche jetzt für mich, ihr könnt euch damit einklinken, dass wir unseren Level so als okay betrachten. Und wenn wir dann einen sehen, der so ganz anders ist, dann ist das ist halt nichts. Also das ist halt einfach drunter. Ja? Und wir sind besser und da fühlen wir uns ein bisschen besser und der andere ist aber schlechter und das hat auch einen Grund. Also wir finden es okay, dass es uns so besser geht. Und vergessen, dass wir gemessen an dem Maßstab, den Jesus an den Tag legt, wenn die Latte da oben liegt, dass wir da weit drunter sind. Und das ist auch der Punkt, den Jesus dem Pharisäer letztendlich ankreidet. Du denkst, es ist alles okay in deinem Leben, nur weil da jemand da ist, der vielleicht noch mehr Schulden auf sich geladen hat. Du 10 Euro, er 1000 Euro. Okay, ich fasse mal so zusammen, wie Jesus mit solchen Leuten umgeht. Erstens, er sucht ihre Nähe. Er stellt sich mit ihnen auf eine Stufe und er kümmert sich in ganz besonderem Maße um sie. Und das ist anders als die Vielzahl von uns. Mutter Teresa hat es anders gemacht als die meisten von uns. Ja? Und die Frage ist, warum macht Jesus das? Warum kümmert er sich um die Menschen, die am Rande sind? Will er Eindruck schinden bei den anderen? Oder warum macht Jesus das? In Lukas 5 gibt es eine Antwort drauf, weil genau die gleiche Frage stellen sich die frommen Leute der damaligen Zeit auch. Da heißt es, und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen. Und sprach zu ihm, folge mir nach. Und da müssen wir jetzt wissen, ein Zöllner damals, also das Zolleinnehmer halt, ja, das war ein Jude, der von den Römern eingesetzt worden ist, um Zoll einzunehmen. Also der hat eigentlich einen ordentlichen Beruf gehabt und durfte halt Geld einkassieren, aber es war so üblich, dass die einfach mehr eingenommen hatten. Die haben einfach also aufgeschlagen und das Geld in die eigene Tasche geschoben. Also es war völlig klar, der Zöllner ist, verdient ein Schweinegeld auf unrechte Art und Weise. Ja? Und deswegen waren die Zöllner absolut unbeliebte Leute, die waren im Grunde auch Außenseiter. Zwar Geld in der Tasche, aber Außenseiter. Und dann sagt Jesus zu diesem Zöllner, folge mir nach, komm, folg mir. Und er verließ alles, der trifft eine relativ spontane Entscheidung, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihm zu Tisch lagen. Und das stelle ich mir so vor, er freut sich so, dass Jesus nicht wie die anderen Zeitgenossen so auf ihn herabschaut, nach dem Motto, was bist du für ein mieses Schwein, sondern dass Jesus sagt, egal was du machst, ich sehe dein Herz und ich möchte, dass du mir nachfolgst, dass du so lebst, wie ich lebe. Und er lässt sich diese Chance nicht entgehen. Er sagt, ja, jetzt mache ich, dann mache ich mit. Und dann geht er heim und Jesus ist bei ihm und er ist total happy. Er ist total froh, dass ihn jemand so annimmt, wie er ist und ihm nicht irgendeine Moralpredigt hält. Und dann macht er ein riesen Fest aus Dankbarkeit und lädt alle seine Freunde ein. Und da sitzen dann die ganzen Leute aus dem Milieu, die ganzen Zöllner und andere, alle sitzen da und Jesus feiert mit denen. Mittendrin. Also nicht so ein Ehrenbankett, wo alle schick angezogen sind, ja, sondern Jesus sitzt mittendrin unter dem Pöbel. Den nicht angesehenen Leuten. Und die Pharisäer, die es nicht mitkriegen, dass im Haus vom Zöllner eine riesen Party abläuft, ja, die sagen sich dann, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Was hat ein Mensch wie Jesus, ein anständiger Kerl, mit solchen Leuten zu tun? Was? Und dann sagt Jesus, er antwortet und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Er sagt, ja, natürlich, es ist völlig klar, dass nicht die Gesunden Arzt brauchen. Wer Zahnschmerzen hat, der geht zum Zahnarzt, wer keinen hat, geht natürlich nicht zum Zahnarzt. Ja? Und wenn du Schmerzen irgendwo anders hast, dann gehst du zum Arzt, weil du bist krank, du weißt, du bist krank und jetzt gehst du zum Arzt. Und das ist eine ganz einfache Wahrheit. Wer krank ist, geht zum Arzt. Und Jesus verknüpft es aber, er sagt dann, ich bin nicht gekommen, die Gesunden zu rufen, sondern die Kranken. Und dann im nächsten Satz sagt er, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Und nicht die, die gerecht sind, bei denen alles in Ordnung ist. Jesus hat einen absolut klar umrissenen Auftrag. Er ist nicht gekommen, um zu predigen, dass sich intellektuelle Leute, die sich gut fühlen, so drin sind, zu sagen, ja, mein Leben ist schön und es ist toll, was Jesus für Weisheit hat. Sondern Jesus ist gekommen, damit die Leute, die ein echtes Problem in ihrem Leben haben, die krank sind und vor allem die innerlich krank sind, die abweichen von der Norm Gottes, die am Rande von dem stehen, was Jesus sich so ursprünglich vorgestellt hat. Die Sünder. Und da spielt es auch keine Rolle, ob Prostituierter oder Bankbeamter, Bankangestellter oder Beamter oder was ich weiß, oder Arzt, oder, spielt keine Rolle. Jesus ist gekommen, dass die Kranken geheilt werden, dass sie gesund werden, dass Sünder umkehren können, so wie dieser Levi, dieser Zöllner, umkehren konnte. Er konnte aus seinem abweichenden Zustand, von dem, wie Gott sich das gedacht hat, Gott hat nichts gegen Zöllner. Gott möchte, dass ein Zöllner seinen Job macht, halt richtig macht und nicht Unrecht Geld einstreicht. Und die möchte Jesus ansprechen. Und bei den ganzen Leuten, die ihr jetzt kennengelernt habt, der Aussätzige, die Prostituierte, der Geisteskranke, das sind Leute, die zu Jesus gekommen sind. Die haben gewusst, da ist jemand, der klagt mich nicht an. Jemand, der anders mit mir umgeht. Und der hat eine Antwort auf die Probleme, die ich habe. Und die haben ein Bewusstsein von Krankheit gehabt. Die haben ein Bewusstsein von Schuld oder von Sünde gehabt. Die haben gewusst, so kommen sie nicht durch in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte in unserem Leben, warum wir uns so oft über Außenseiter erheben. Oder die Leute auf der Straße. Weil wir uns irgendwie besser glauben. Wir glauben nicht, dass wir irgendjemand brauchen, sondern wir stehen irgendwie oben drüber. Und wenn jemand von euch ist, der weiß, dass er ein Außenseiter ist, der weiß, dass er eine schwierige Kindheit gehabt hat, der weiß, dass er im Job nicht richtig klarkommt, der weiß, dass er Schwierigkeiten hat mit Beziehung, so wie der Erik da drüben, dann bist du genau einer von denen, die in Jesus Antwort kriegen. Und erst wenn ein Mensch an dem Punkt ist, der sagt, ich habe ein Problem, ich komme allein nicht klar, dann wendet er sich an den Arzt. Und Jesus ist der Arzt für unsere Schulden, für unsere Sünde. Und das ist der Auftrag, den Jesus hat. Und am besten wird dieser Auftrag sichtbar halt bei den Leuten, die halt auch zu ihm kommen, dann weil sie wissen, sie haben ein Problem. Ist ja eigentlich völlig klar. Und wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, uns geht es gut wie seit Jahrhunderten eigentlich nicht. Ich bin heute Morgen in der Dusche gestanden. Und da ist warmes Wasser rausgekommen. Da habe ich gedacht, was lebe ich für einen Luxus? Ich mache einen Hahn auf und stehe auf einer Kunststoff-Duschwanne und warmes Wasser läuft über meinen Körper rüber. Einfach so. Na, vielleicht früher war das nicht so, da haben wir irgendwie kaltes Wasser irgendwo geschöpft, ja, oder dann musste dieser kalt abschrubben. Wir leben in einem Luxus ohnesgleichen. Und wir glauben, alles im Griff zu haben. Und wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann würde er genau wie damals, aber zu den Leuten gehen, die nicht das Ansehen haben, wie wir es haben. Die einfach anders drauf sind. Die ein Problem haben, die wissen, dass sie ein Problem haben. Ja? So, und was lernen wir daraus? Es kann ja sein, dass du drin sitzt und denkst, naja, das ist irgendwie, ich habe da tatsächlich ein Problem mit, ich erhebe mich über die anderen, sind ja auch Menschen, aber irgendwie, und dass mich dann schlecht fühlt, so ein bisschen, so ein schlechtes Gewissen bekommt, weil unser Leben halt nicht so ist, wie Jesus es eigentlich sich so vorstellt. Und dann gibt es vielleicht einen anderen, der sagt, ja, okay, ich sollte vielleicht, wenn ich nächstes Mal am Penner vorbeilaufe, ich sollte halt doch vielleicht 2 Euro reinlegen, nicht nur 50 Cent. Oder dann bemühen wir uns am nächsten Mal irgendwie ein freundliches Gesicht aufzuziehen und nicht außen rum zu gehen, sondern schon vorher in die Tasche reinzugreifen, dass man ein kleines Geldstückchen da und einzulegen. Irgendwie, also wir versuchen dann irgendwie dieses Unwohlsein zu betäuben. Wir versuchen dann so einen Ausweg zu finden, um der Situation irgendwie gerecht zu werden, dem Anspruch, den Jesus hat, was er allen diese geringsten meiner Brüder getan hat, habt ihr mir getan, und gleichzeitig sich aber nicht zu arg reinzuhängen. So, und jetzt möchte ich euch die Geschichte weiterlesen von dem Bruder im Lokal. Also ihr erinnert euch, der kleine Erik hat riesen Kontakt aufgenommen mit dem, versteht sich prächtig. Mama, Papa, Bruder, alle schämen sich und verlassen das Lokal. Und jetzt sitzt der Mann zwischen der Mutter und dem Kind auf dem Arm. Ich betete hastig, ich eilte auf die Tür zu. Aber schnell wurde mir klar, dass sowohl mein himmlischer Vater als auch Erik andere Absichten hatten. Als ich den Mann erreicht hatte, wandte ich mich zur Seite, um mich an ihm vorbeizudrücken und um seinen gewiss überriechenden Atem zu entgehen. Aber im gleichen Augenblick lehnte sich Erik, seine Augen fest auf seinen neuen Freund gerichtet, weit über meinen Arm und streckte seine Händchen aus in der typischen "Bitte nimm mich auf" Haltung eines Kleinkindes. Ja, könnt ihr euch vorstellen, so. Und wenn man so ein Kind gehalten hat, dass es den eigenen Arm raus möchte, woanders hin, du kannst es nicht halten, das geht nicht. Im Bruchteil einer Sekunde, als ich versuchte, meinen Jungen nicht zu verlieren und das Gleichgewicht zu halten, fand ich mich Auge in Auge mit dem alten Mann. Erik streckte sich mit offenen Ärmchen nach ihm. Die Augen des Landstreichers fragten und bettelten. Würden Sie mich, Ihr Kind, auf den Arm nehmen lassen? Würdest du das tun? Ich brauchte gar nicht zu antworten, denn Erik wand sich förmlich aus meinem Arm in die des Mannes. Und auf einmal erfüllte sich für einen sehr alten Mann und für ein sehr kleines Kind eine große Liebe. Erik lehnte sich mit einer Geste völliges Vertrauens, ganzer Liebe und Hingabe sein Köpfchen an die mit Lumpen bedeckte Schulter des Mannes. Dieser schloss seine Augen und ich sah, wie unter seinen Lidern Tränen hervorquollen. Seine alten Hände, gezeichnet von Schmutz, Schmerz und harter Arbeit, umschlossen den Körper meines Jungen und streichelten seinen Rücken. Wohl noch nie haben sich zwei Menschen so tief für so kurze Zeit geliebt. Der alte Mann wiegte Erik einen Augenblick lang in seinen Arm. Dann öffnete er seine Augen und richtete sie fest auf mich. Mit klarer, befehlender Stimme sagte er, jetzt kümmern Sie sich wieder um das Baby. Irgendwie presste ich ein auf Ja doch heraus aus seiner Kehle, die wie zugeschnürt war. Er löste Erik von seiner Brust widerwillig, sehnsüchtig, als ob es ihm Schmerzen bereitete. Ich öffnete meine Arme, um mein Kind in Empfang zu nehmen. Noch einmal redete der Mann mich an. Gott segne Sie, liebe Frau, Sie haben mir mein Weihnachtsgeschenk gebracht. Ich konnte nichts mehr sagen als ein gestammeltes Danke. Mit Erik auf dem Arm lief ich zum Wagen. Dennis wunderte sich, warum ich weinte und Erik so festhielt. Und warum ich stammelte, mein Gott, vergib mir. Die Frau hat ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Und als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ich bin genauso. Ich bin nur kein Deut besser. Und wenn es dir ähnlich geht, dass du denkst, ja, das hätte mir ganz genauso passieren können, dann möchte ich jetzt einfach ein kurzes Gebet sprechen. Und du kannst leise für dich mitbeten. Lieber Vater, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass deine Liebe so grenzenlos ist, dass du alle Menschen liebst. Und ich möchte dich ganz herzlich um Vergebung bitten, wo ich in meinem Leben während anderen Menschen irgendwie vorübergegangen bin und mich erhoben habe über sie. Wo ich gerichtet habe, wo ich geurteilt habe. und wo ich zu Unrecht einfach Distanz aufgenommen habe. Die Geschichte beschämt mich und ich möchte um Vergebung bitten und ich möchte dich bitten, dass du mir ein neues Herz schenkst, dass ich da anders mit umgehen kann. Und ich möchte dich bitten, dass du mir einfach die Augen öffnest, wie du die Menschen siehst und dass ich hinter die Fassade schauen lerne. Und mich nicht mehr über diese Menschen erhebe. Amen. Die Geschichte, die hat sich ja wirklich so zugetragen, ja. Und was ich so absolut faszinierend finde, dass dieser kleine Erik, dass er nicht diese Vorteile hat, wie wir sie haben, sondern der geht einfach so, der hat ins Herz von diesem Mann geschaut und hat Kontakt aufgenommen. Und dieser Erik, der weiß nichts von Alkoholikern, der weiß nichts von überriechendem Atem, der weiß nichts von Schweiß, der weiß nichts von alten Klamotten, der sieht das Herz und er nimmt diesen Mann in seine Arme und drückt sich an ihn. Und Jesus sagt an einer Stelle, er nimmt ein kleines Kind und stellt dieses Kind in die Mitte und sagt, ihr müsst werden wie die kleinen Kinder, denn ihre ist das Reich Gottes. Und wir müssen werden in diesem Punkt wie die kleinen Kinder, damit uns das Reich Gottes sich auftut. Und jetzt ist jetzt eine wirklich passierte Geschichte, wo eine Mutter ihren Sohn weggibt an jemanden, der viel Schuld auf sich geladen hat in seinem Leben. Und indem die Mutter ihren Sohn hergibt und den Penner überlässt, ist er ein Vertrauensakt. Ja, da kann die Liebe, die das Kind hat, das kann das Herz von dem Penner, von dem Bruder erreichen. Und genau das hat Gott gemacht. Der hat seinen Sohn, der in unser Herz schauen kann, den hat er uns anvertraut. Gott hat ihn losgelassen, hat ihn auf die Erde geschickt. Und Jesus hat es von Anfang an so praktiziert in seinem Leben, dass er den Menschen immer ins Herz geschaut hat. Immer zuerst ins Herz. Und die Menschen haben sofort verstanden, dass hier jemand da ist, der ihr Herz einfach sieht und sie als Menschen annimmt, komplett, 100%. Und das hat die Menschen geöffnet und sie haben gewusst, hier ist jemand, der kann mich heilen von meiner Schuld, der kann mir meine Schuld erlassen. Was Jesus dann letztendlich in seinem Tod am Kreuz dann auch vollbracht hat. Und ich wünsche mir, dass wir einfach beim nächsten Mal, wenn wir einen Außenseiter sehen, oder auch heute oder die nächsten Tage einfach, dass wir Menschen sehen, die einfach anders sind, dass wir daran denken, wie Gott diese Menschen liebt, wie Gott mich liebt. Und dass wir nicht mehr denken, das sind die Leute unten und ich bin weiter oben und ich bin irgendwie besser. Ich wünsche mir, dass wir begreifen, dass wir alle abhängig sind davon, dass Gott uns liebt, so wie wir sind, mit unserer Schuld und mit unserer Sünde. Und wenn du anfängst, das zu begreifen, dass du dein Leben Schuld auf dich geladen hast und du hast noch keinen Platz, wo du diese Schuld abladen kannst, dann geh zu Jesus. Dann geh hin und klär das mit ihm. Und er wartet drauf. Das ist sein Auftrag, dir deine Schuld abzunehmen. Ich möchte uns noch beten. Wir beten gemeinsam das Vaterunser am Anfang. Dann noch ein Lied und sehen uns vielleicht nachher noch draußen im Foyer zu Gesprächen. Wenn jemand das Bedürfnis hat, noch direkt mit jemandem zu sprechen, sind bestimmt nur einige von uns da. Und dann wünsche ich euch jetzt im Vorfeld schon einen schönen Sonntag. Wir beten das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass ja in deinem Gebet, dass da einfach die ganz zentralen Dinge angesprochen werden. Und dass sie immer wieder zu dir kommen können mit unserer Schuld, mit dem, was uns niederdrückt, was uns abtrennt von dir. Herr, wir erkennen mehr und mehr, dass wir Sünder sind. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können. Und ich möchte jetzt ganz herzlich bitten, dass du durch dir reingehst und dass du die Menschen, die einfach zu dir kommen möchten, dass du ihnen einen Weg bahnst. Und dass Menschen einfach Vergebung ihrer Schulden, ihrer Last empfangen. Weil du gekommen bist, um all unsere Schulden, all unsere Probleme aufzunehmen. Und ich möchte dich ganz besonders bitten, für die Außenseiter in unserem Leben, dass du uns ein neues Herz schenkst und Augen zu sehen, wie die Kinder. Herr, so segne uns jetzt für den heutigen Sonntag, für die kommenden Tage, Wochen und Monate, dass wir von dir verändert werden, Stück um Stück. Amen.